Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heile Welt, dem Podcast über positive Zukunftsvisionen in der Medizin. Ich bin Madeleine, Ärztin und spreche hier mit den Menschen, die die Medizin nicht nur verbessern möchten, sondern das bereits tun. In unseren Gesprächen tauchen wir in die Welt unserer VorreiterInnen ein und hören, für welche Visionen sie brennen. Stellt euch eine Welt vor, in der die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht mehr auf dem Stand Faxgerät ist und in der Innovation für das tägliche Arbeiten großgeschrieben wird. Stellt euch ein Medizinstudium vor, in dem weniger Wert auf Auswendiglernen und Frontalunterricht gelegt wird und mehr auf Kommunikation und Soft Skills. Und stellt euch vor, das könnte am Ende dazu führen, dass Ärzte und Ärztinnen wieder mehr Zeit für ihre PatientInnen haben, weil sie innovative Technik haben, auf die sie zurückgreifen können, Wissen jederzeit mit wenigen Klicks nachschlagen können und sich somit wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. An dieser Vision arbeitet Siebert Weiß, Co-Gründer von Amboss. Amboss ist ein Online-Portal, das Gesundheitspersonal hochwertige und aktuelle medizinische Inhalte zur Verfügung stellt. Ich habe Amboss im Studium jeden Tag genutzt und auch im klinischen Alltag ist es als Nachschlagewerk einfach nicht wegzudenken. Wenn noch vor nur 10 Jahren aus Büchern mit hunderten Seiten pro Fach gelernt wurde, fasst heute Amboss die wichtigsten und fürs Staatsexamen relevante Inhalte zusammen. Außerdem gibt es einen Modus, in dem alte Prüfungsfragen durchgekreuzt werden können. Amboss hat meiner Meinung nach das Leben und Lernen als Medizinerin jetzt schon revolutioniert, weshalb ich mich auch vor allem dafür interessiert habe, wohin der Weg noch gehen kann, wenn man an Innovationen in der medizinischen Lehre und vielleicht generell in der Medizin denkt. Sieberts Bild von den ÄrztInnen der Zukunft, das er uns schildert, hat mich in dieser Folge echt zum Nachdenken gebracht, wie ich wohl in 30 Jahren arbeiten werde und wie Informationsvermittlung dann wohl funktioniert. Ja, ein herzliches Willkommen. Guten Morgen, lieber Siebert. Und ja, schön, dass du heute bei uns im Podcast dabei bist.
Guten Morgen, Madeleine. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mit euch zu sprechen heute.
Sehr schön. Wie war dein Morgen bisher? Wie sieht so ein typischer Freitagmorgen bei Amboss aus?
Oh, ob der jetzt repräsentativ für Amboss ist, das kann ich nicht sagen. mein persönlicher Morgen ist bestimmt durch meine 3 Kinder, die in Kita und Schule müssen. Und weil freitags auch der Tag ist, an dem ich sie aus den Institutionen wieder abhole, bleibe ich meist zu Hause im Homeoffice. Und so bin ich dann nach der Kita an den Schreibtisch gegangen und ja, ganz so lange sitze ich hier noch nicht, ja.
Okay, super. Ja, erzähl uns gerne zu Beginn erstmal, wie du eigentlich zu deinem Job gekommen bist. Wie bist du dazu gekommen, was du jetzt gerade machst? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du Amboss mal mit 2 Freunden schon im Studium oder direkt danach gegründet hast. Was war da die Motivation dahinter?
Genau, also ich bin einer der Gründer von Amboss und von Hause aus Arzt und bin im Prinzip 2010 mit 2 Freunden in einer Lerngruppe über das Problem gestolpert, in der Vorbereitung auf das Staatsexamen, damals Hammer-Examen, dass diese Vorbereitungen wir als sehr schlecht empfanden, sehr ineffizient, sehr unstrukturiert irgendwie und vor allem also mit den Möglichkeiten, die man so zur Vorbereitung hatten, sehr unzufrieden waren. Und darüber haben wir uns einfach so in unserer kleinen Lerngruppe ausgetauscht, ja, und gesagt, Mensch, das könnte man noch irgendwie einfach besser machen und so, und man könnte irgendwie das machen und so. Und das haben, glaube ich, viele gemacht, weil das ja nicht nur uns aufgefallen ist, ja. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben dann aber, nachdem wir die Prüfungen alle erfolgreich bestanden haben, uns weiter darüber ausgetauscht und irgendwann ein halbes Jahr später ungefähr, nachdem wir Examen hatten, also so Mitte 2011, gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal versuchen, was Besseres für diese Vorbereitung zu erschaffen? Und das war für uns kein ganz natürlicher Schritt oder so. Es hat ein bisschen an Überzeugungsarbeit gekostet. Aber dann haben wir es gemacht und haben uns erstmal gesagt, okay, wir nehmen uns irgendwie 2 Jahre Zeit dafür, das auszuprobieren, wir da irgendwie was Besseres schaffen können. Und haben in dieser Zeit dann tatsächlich die erste Version von Amboss zur Examensvorbereitung damals auf den Markt gebracht. Und ja, das war dann erfolgreicher, als wir angenommen hatten. Und so haben wir uns dann entschieden, auch da dran zu bleiben und weiterzumachen. Und so ist Amboss in den letzten 10 Jahren hat sich deutlich weiterentwickelt, ist also nicht mehr nur Examensvorbereitung, sondern deckt im Prinzip das ganze Studium ab, die ganze Zeit bis zum Facharzt und darüber hinaus für Fachrichtungen, die sich breiter klinisch interessieren. Und auch ist dieses Konzept im Prinzip dieser, wenn man so will, lebenslangen Begleitung des Mediziners auch auf den englischsprachigen Raum mit Fokus auf die USA übertragen worden. Und ja, so sind wir in der Zeit recht gut gewachsen, sind mittlerweile 500 Mitarbeiter. Das Produkt wird in 170 Ländern genutzt. Wir haben 4 Büros an verschiedenen Orten der Welt und ja, verfolgen immer noch mit voller Inbrunst die Vision medizinisches Wissen, was es schon gibt. Ja, wir erfinden ja kein medizinisches Wissen, aber medizinisches Wissen, was es schon gibt, an sozusagen die Fingerspitzen des Arztes zu bringen und damit am Ende hoffentlich eine bessere Patientenversorgung irgendwie mit zu erwirken.
Hättest du dir das vorstellen können, als ihr damals angefangen habt, aus so einer Lerngruppe vielleicht, ja, einfach, wahrscheinlich auch einfach totaler Frust, der da aufgekommen ist beim Lernen und dann habt ihr euch überlegt, jetzt versuchen wir es einfach mal und jetzt 10 Jahre später ist es so ein großes Ding geworden.
Ja, natürlich nicht. Also
also man kann sich das ja gar nicht erträumen eigentlich.
Nee, genau. Wenn man an diese Zeit zurückdenkt und das mit dem Stand heute vergleicht, dass es klingt, dann es wirkt schon sehr surreal, ja. Und heute laufen wie selbstverständlich alle diese Mitarbeiter täglich in die Büros oder setzen sich zu Hause an den Rechner und arbeiten für diese Idee, die es einfach vor der Zeit einfach nicht gegeben hat. Ja, also klar würde jeder heute irgendwie was anderes machen, aber so diese Selbstverständlichkeit in dieser Sache und auch die natürlich die Energie und Motivation, mit der viele andere Menschen das verfolgen, was mal dann irgendwann in dieser Lerngruppe sozusagen seinen Ursprung genommen hat, das ist schon sehr beeindruckend und surreal und sehr sehr schön am Ende für uns zu sehen. Aber das war natürlich damals nicht absehbar. Ja, wir haben schon theoretisch dieses Potenzial gesehen, dass es nicht darauf begrenzt sein muss und dass es andere Länder gibt, in denen es auch Multiple Choice gibt und so weiter. Aber dass es so erfolgreich sein könnte, das kann man natürlich nicht rechnen irgendwie.
Mir fällt auch diese Selbstverständlichkeit auf, von der du sprichst, auch im Studium. Vorhin, als du das so erzählt hast, dass ihr da zum Hammer-Examen zusammen in der Lerngruppe wahrscheinlich an Büchern gelernt habt, das kann man sich ja heute fast gar nicht mehr vorstellen. Da sind Bücher eher mal noch so ein Add-on, wenn man doch mal nochmals nachlesen möchte oder so. Aber ansonsten sind eigentlich alle an diese Online-Portale gewöhnt. Und das, obwohl es Amboss und andere Plattformen ja eigentlich noch gar nicht so lange gibt. Ich weiß noch, wie ich im Physikum, ich habe 2017 Physikum gemacht, habe so in meinem Bekanntenkreis eine der ersten war, die mit einem Online-Portal gearbeitet hat. Und die anderen haben noch diese Skripte verwendet und haben dann immer geguckt, wie kommen sie an die Reihe ran, die vielleicht nicht ganz die aktuellste ist, um ein bisschen Geld zu sparen, aber trotzdem die aktuellsten Informationen zu haben. Und wenn ich mir das so überlege, das sind wenige Jahre zwischen 2017 und jetzt, was das für eine rasante Entwicklung ist. Und ich finde, das macht Amboss zu einem wahnsinnig innovativen Unternehmen und frag mich, wo die Reise da noch hingehen kann. Was denkst du, wie schafft ihr es auch in Zukunft weiter innovativ zu bleiben?
Ja, also letztlich, danke. Letztlich ist, glaube ich, Innovation ist ja sozusagen kein Selbstzweck, ne? Also wir betreiben Innovation aus Sicht dessen, was wir als hilfreich für die Nutzer erachten, ja. Und wir haben dabei die Medizinstudierenden, die Ärzte, auch weitere Gesundheitsberufe mehr und mehr im Blick und eben nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in verschiedenen anderen Teilen der Welt und überlegen uns, wie können wir noch besser auf der Basis dieses medizinischen Wissens, wie können wir noch besser den Bedürfnissen der und Problemen, also den Bedürfnissen gerecht werden und Probleme für unsere Nutzerschaft lösen. Und daher kommt sozusagen Innovation, wenn man so will, mhm. ja. Und das kann mal größer und mal kleiner sein oder sich bedeutender oder unbedeutender anfühlen, aber dieser Antrieb, der hört nicht auf, ja. Das ist, was uns täglich irgendwie antreibt und jeden Teil der Firma irgendwie beschäftigt, ja. Und überall, wo du hinschaust, arbeiten Leute daran, dass es immer besser wird, ja. Es gibt das beispielsweise das ein Team, das beschäftigt sich kontinuierlich nur mit der Frage, wie können wir die Suche verbessern, mhm. ja. Also kann man sich nicht vorstellen, vielleicht wie bei Google, nur ein bisschen kleiner, aber die sitzen den ganzen Tag da dran und überlegen sich, okay, wie können wir denn noch die Suchergebnisse noch relevanter machen? Wie können wir die Ärzte noch schneller zur Information bringen, die sie gerade benötigen? Time to knowledge, das ist für uns so ein KPI zum Beispiel, wo wir sagen, ne, so wie ähnlich wie time to needle oder so, ja, weil das eben entscheidend ist, ja, für Fragen, die ich zumindest am Point of Care treffen muss, ja, da will ich möglichst schnell an dieser Information dran sein und damit beschäftigt sich ein Team kontinuierlich. Andere beschäftigen sich komplett mit dem Plattformdesign, wieder andere mit dem Fragendesign und den didaktischen Möglichkeiten da drin. Also das hört nicht auf, ja, und geht immer weiter. Ich glaube, wenn man überlegen will, was kann Amboss jetzt noch machen, ne? In Deutschland ist es vielleicht schon relativ etabliert für das, was wir tun, Wissen vermitteln irgendwie auf breiter Basis an Mediziner. Wir denken, dass nicht nur sozusagen Ärzte davon profitieren können. Wir denken, dass weitere Berufsgruppen davon profitieren können und sehen das auch schon in der Nutzerschaft. Ja, es sind viele andere Gesundheitsberufe auf Amboss unterwegs, die auch von dieser Information profitieren und für die ja natürlich diese Information genauso wichtig ist. Ja, die brauchen dann hier und da auch andere Informationen, aber die natürlich auch auf medizinisches Wissen irgendwie zurückgreifen müssen. Also wir sehen viele Pflegefachkräfte auf der Plattform, wir sehen Rettungssanitäter, Physiotherapeuten. Das ist eine Ausbreitungsrichtung, die man sich noch weiter anschauen kann und was wir auch tun. Wir haben jetzt kürzlich ein pflegespezifisches Produkt rausgebracht. Und natürlich auf globaler Ebene, wenn man sich das anschaut, ja, dann sind wir ja noch nicht überall so weit, wie wir in Deutschland sind. Und das hat dann unterschiedliche Anforderungen, ja, an den unterschiedlichen Geografien. Am Ende ist unser Ziel, dass eben evidenzbasiertes medizinisches Wissen an die Anwender kommt, damit es dem Patienten zugutekommen kann. Ja? Und wenn man das auf globaler Ebene durchdeklinieren will, dann sind wir tatsächlich noch ja, mehr so bei Tag 1 als am Ende.
Ja. Ja, total. Da sind wir auch so ein bisschen beim größeren Bild eigentlich schon angekommen. Da würde ich auch gerne mal hin, wenn man sich das mal so im größeren Bild anschaut, was bedeutet Innovation in der medizinischen Lehre? Ich weiß, dass einer eurer, ich weiß nicht, Leitsprüche oder die Mission auf Englisch drückt ihr aus mit empowering all doctors to provide the best possible care. Was bedeutet das für dich? Oder nochmal anders gefragt, was macht Innovation generell in der Medizin aus?
Ja, also das sind doch vielleicht, also würde ich zumindest als zwei unterschiedliche Fragen sehen, aber was verstehen wir darunter, wenn wir sagen, wir wollen sozusagen Ärzte empowern, die bestmögliche Sorge für Patienten zu tragen? Dann da sind so ein paar Rahmenfaktoren da drin wichtig, zumindest aus der Sicht, aus der wir kommen. Wenn man sich anschaut, dass irgendwie sich das medizinische Wissen alle 73 Tage angeblich verdoppelt. Das ist ein exponentieller Wissenszuwachs. Wir wissen auch, dass davon natürlich jetzt, das ist die Anzahl der publizierten Studien. Davon ist natürlich nicht alles am Ende unbedingt für jeden Arzt relevant. Aber es wird immer schwieriger, natürlich da durchzublicken und zu verstehen, was ist denn jetzt für mich relevant und was sollte ich anpassen? Und diese Erkenntnisse sind ja da, sind mehr und mehr da, die finden ihren Weg nicht in die Praxis. Ne? Also wenn da dann mal evidenzbasiertes Wissen drin ist in den Studien, ja, wo es darum geht, dass irgendwie das eine Protokoll besser funktioniert als das andere Protokoll oder irgendwie sowas, dann dauert das immer noch über 10 Jahre, bis das in irgendwelchen Leitlinien landet und dann ist es ja auch nur in den Leitlinien und noch nicht sozusagen in der Anwendung. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie dieser Weg funktioniert und versteht, dass auch für medizinische Gesellschaften Leitlinienadhärenz eines der wichtigsten und aber auch schwierigsten Themen ist irgendwie, dann glauben wir, dass man da alleine da, auch wenn das so trivial klingt, irgendwie noch man noch sehr, sehr viel machen kann, ja, und sehr viel auch Potenzial, also Luft nach oben hat, eben dieses Wissen wirklich in die Anwendung zu bringen. Ja. Und da sind natürlich viele Zwischenschritte auf dem Weg, die nicht so leicht zu lösen sind, ja, aber wo wir glauben, in einer ganz guten Position zu sein, da helfen zu können. Das bedeutet für uns empowering clinicians, ja, also ein weiterer Bestandteil davon ist auch zu sagen, wir glauben eben an die Ärzte als einen wichtigen Akteur in diesem System, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Bias, weil wir nun selber aus dieser Richtung kommen, ja. Aber wir glauben nicht zum Beispiel daran, dass AI die Ärzte ersetzen wird, ja, und dann diesen Akteur rausnimmt aus der Gleichung. Aber wir glauben schon daran, dass beispielsweise AI dem Arzt auch, wie andere Werkzeuge eben auch, ein Werkzeug sein kann, dabei zu helfen, bessere Versorgung zu leisten, ja. Mhm. Und also AI ist jetzt ja so ein Buzzword, ja, vor allem, aber und wir benutzen auch AI, ja, es heißt ja jetzt erstmal nur, dass irgendwie eine Maschine irgendwie vielleicht ein bisschen dazulernt oder ein Algorithmus dazulernt oder irgendwie sowas und eine eigene Art von Intelligenz darstellen kann. Für mich ist das wie Amboss insgesamt und auch sozusagen AI als Kategorie irgendwie innerhalb dessen ist für mich wie so ein wie das Röntgen oder auch das Thermometer, ja, das wurde alles irgendwann mal erfunden, ja, vor 200 Jahren oder auch nur 100 Jahren oder sowas und den quasi den Ärzten zur Verfügung gestellt, ja, bessere, einheitlichere, standardisiertere Diagnostik zu betreiben, ja, das hat auch eine ganze Weile gedauert jeweils, bis das dann wirklich auch genutzt wurde, weil es immer viel Skepsis und Ablehnung gab, ja.
So wie jetzt auch.
Weil eben diese Geräte das nicht komplett abdecken, was dann irgendwie die Qualitäten des Fiebers ausmachen oder was irgendwie die Qualität eines Lungeninfektes oder irgendwie so ausmachen. Nee, natürlich nicht, aber es ist anwenderunabhängig, ja, und es kann irgendwie zumindest ein, zwei Parameter relativ standardisiert erfassen, ja. Und so sehen wir das mit medizinischem Wissen ein Stück weit auch, ja. Also heute ist es, glaube ich, immer noch so, dass medizinisches Wissen zum Selbstverständnis des Arztes dazu gehört, ja, das ist das, was mich auszeichnet irgendwie und was mich auch eine andere Position vielleicht gegenüber dem Patienten einnehmen lässt irgendwie. Aber wenn man sich eben anschaut, was mit diesem exponentiellen Wachstum des Wissens passiert, dann muss ich mir eigentlich irgendwann eingestehen, dass die ein Stück weit die Grenzen meiner eigenen kognitiven Fähigkeiten als Mensch erreicht oder überschritten sind und ich mir auch da Hilfe holen kann, ja, und zu Recht Hilfe holen sollte, mhm, auch, weil es für mich nicht mehr machbar ist und ich dann auf der Basis, wenn ich mir keine Hilfe hole, eben auch nicht mehr die besten Entscheidungen für den Patienten treffen kann. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein kultureller Wandel, ja, weg vom irgendwie Halbgott in Weiß hin zu vielleicht einem mehr partnerschaftlichen Ansatz, ja, und hat natürlich viele Implikationen auf Studium und Ausbildung und so weiter. Aber das sehen wir eben auch, dass das ein Teil ist, die Ärzte zu befähigen, mhm, ja, wie sie mit anderen Tools eben auch befähigt werden. Ja, und was, also dann hast du noch die Frage gestellt, was bedeutet Innovation im Gesundheitssystem? Da können wir, glaube ich, auch noch eine abendfüllende Diskussion zu führen, aber vielleicht stoppe ich hier an dieser Stelle einmal.
Ja, du hast ganz viel angesprochen, dass sich ständig verdoppelnde Wissen dadurch quasi erstmal eine Software, dass dieses Wissen irgendwie durchsortiert und vielleicht auch nach Wichtigkeit sortiert. Ich finde es auch einfach irgendwie eine Art rückenfrei halten den Menschen, die in der Klinik am Patienten, an der Patientin arbeiten. Aber auch gut, dass du künstliche Intelligenz ansprichst und auch quasi die Qualität der Informationen. Du sagst richtig, nicht jede Studie bringt das allerkrasseste neue Wissen oder ist wirklich methodisch so gut konstruiert, dass man sagen kann, jetzt muss man alles, was man sonst weiß, über den Haufen werfen. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, was macht eigentlich glaubwürdige Informationen aus? Es gab ja auch schon vor Amboss andere Internetseiten, die mehr oder weniger evidenzbasierte Informationen bereitgestellt haben. Und ich sehe auch immer wieder, auch jetzt noch, ärztliche KollegInnen, den Dr. Google nach Informationen durchforsten und die landen dann bei NetDoktor oder Dr. Grumpert oder so. Was ist dein Standpunkt? Wie steuert ihr da dagegen und was macht deiner Meinung nach denn eine glaubwürdige Information aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also unserer Auffassung nach bedeutet glaubwürdige Information natürlich irgendwie eine gut recherchierte Information, aber auch eine gut verfasste Information, ja. Hm. Und zu beiden dieser Teilen gehört sehr viel. Wir haben als Antwort darauf eine hauseigene Redaktion aus über 100 Ärzten und Ärztinnen, die tagtäglich genau diese Arbeit machen, ja, also die Inhalte recherchieren und natürlich anhand der Qualität dieser Inhalte auch irgendwie bewerten, ja, und da gibt es natürlich unterschiedliche Qualitätsniveaus und die werden ja auch indiziert und referenziert, ja, und wir bewegen uns da in der Regel auf eben Leitlinienniveau, mhm. Und da hast du dann also natürlich genau diese Gütekriterien auch irgendwie angegeben und auch bewegen uns auch in verschiedenen anderen solcher Quellen. Und dann kommt irgendwo der Übersetzungsteil. Also natürlich einmal, was davon ist jetzt relevant, mhm. Und wie stellen wir das dar? Und mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist. Ab mir ging das während des Studiums immer so, dass ich jetzt das nicht unbedingt sehr eingänglich zu lesen fand, was so über, ja, also jegliche Art von medizinischer Information im Prinzip eigentlich, wie die verfasst wurde.
Sicherlich auch, also war das auch so in den, vor allem in älteren Büchern, um auch dieses Bild des Halbgottes in Weiß aufrechtzuerhalten. Und nur wenn man das versteht, also ich erinnere mich sehr gut an Teile meines Studiums, wo ich dachte, mein Gott, das kann man doch wirklich jetzt ein bisschen leichter ausdrücken. Warum?
Genau. Also so, und das ist, also ich denke, auch hier gilt für uns das Mantra sozusagen, wir wollen den Nutzer im Blick haben, mhm. ja, und unsere Mission. Also ist es für uns eigentlich total wichtig, also nicht nur eigentlich, es ist für uns total wichtig, dass jeder Satz und jede Information so gut verständlich ist wie möglich, mhm. ja. Und das bedeutet erstmal, wie einfach können wir etwas ausdrücken, mhm. ohne dabei irgendwie ungenau zu werden, ja, und trotzdem sozusagen die wesentliche Information rüberzubringen. Mhm. Aber das ist für sich schon eine Kunst. Dafür haben wir einen eigenen Teil der Redaktion, der sich nur damit beschäftigt, der nur darauf achtet, können wir das einfacher formulieren, können wir hier Schachtelsätze rausnehmen, ja, wo man dann nicht versteht, worauf sich was bezieht, können wir irgendwie Fachtermini durch einfachere Wörter ersetzen, ja, und so weiter und so fort. Denn am Ende ist ja das Ziel, dass man so viel wie möglich von der gelesenen Information mitnimmt, ja, und dann natürlich anwendet, ja. Und das ist ja sozusagen für den Arzt selbst so. Das ist dann später auch nochmal für den Patienten so, ja. Mhm. Wenn man dem Patienten begegnet mit irgendwie lauter Fachtermini, dann wissen wir auch, was da passiert. Und selbst wenn man die nicht verwendet, nimmt der arme Patient am Ende eines Gesprächs nicht unbedingt so viel mit. Aber wenn man sich dann auch vor allem in Latein ausdrückt oder irgendwie so, dann wird es natürlich noch schwieriger. Und das kann nicht Sinn und Zweck der Sache von Wissensvermittlung sein, mhm. ja, für uns. Und insofern macht Qualität, um auf deine Eingangsfrage zurückzukehren, macht Qualität für uns aus, dass man natürlich irgendwie die richtigen Informationen aus diesem ganzen Wust an Informationen rausfiltert und die in etwas runterbricht, was für den Arzt wesentlich ist und anwendbar ist. Mhm. Und dieses Anwendbare wiederum wird dann durch viele, viele Faktoren entschieden, sowas wie eben Verständlichkeit der Information, Auffindbarkeit der Information, Zeit, in der ich an die richtige Information mhm. gelange und so weiter und so fort. Mhm. Ja.
Ich habe mich vorhin, als du kurz künstliche Intelligenz angesprochen hast, auch noch gefragt, ob nicht bald, vielleicht auch heute schon, eine Maschine, eine künstliche Intelligenz, diesen Job des Vorsortierens von Studienergebnissen, die Zusammenfassung schneller und vielleicht auch besser übernehmen kann als Menschen. Und ich finde, auch da kommt ja dann so die Frage, wie kann man
wenn das passiert, langfristig Informationen noch glauben. Was ist deine Stellung dazu? Oder wo siehst du, dass man künstliche Intelligenz in diesem für eure Motivation, sage ich mal, verwenden kann, ohne dass es unglaubwürdig wird?
Also, wir schauen uns das natürlich auch an. Ja, wir sind jetzt nicht betriebsblind.
Das wäre auch nicht mehr so innovativ.
Am Ende schauen wir uns dabei natürlich sozusagen genau diese Faktoren an, die ich eben beschrieben habe. Ja, und bisher können wir nicht sagen, dass uns das ersetzen würde, ja, oder dass das ersetzen würde, wie wir arbeiten, ja. Das kann hier und da Dinge manchmal beschleunigen, aber wir würden nie sozusagen ungesehen Informationen irgendwie aus so einer Maschine weiterreichen an den Nutzer, ja. Dafür passiert zu viel Unsinn da, ja. Und ich glaube, es wird interessanter, wenn man in diese Richtung schaut, wo man dann, was weiß ich, ein Large Language Model feintunen kann mit medizinischen Daten oder irgendwie sowas. Ja,
also das musst du mir nochmal genau erklären, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, also wahrscheinlich ist ja ChatGPT das prominenteste Beispiel, was jetzt jeder irgendwie kennt, mhm, ja, und was sehr irgendwie einfach zu benutzen ist. Und ChatGPT ist ja im Prinzip eine Ausgabeseite von einem Large Language Model, also einer großen Datensammlung an im Prinzip Sprache aus dem Internet, mhm, ja. Auf der Basis erstellt ChatGPT sozusagen seinen Output. Also wenn ich eine Frage da reinwerfe, dann schaut durch quasi einen sehr komplexen und ständig dazulernenden Algorithmus, was passt jetzt zu dem, was ich hier an Wörtern bekomme, vielleicht als Antwort, ja, mhm, und konstruiert auf der Basis sozusagen dann durch Ähnlichkeiten von Mustern, die es eben so abgespeichert hat, dann eine Antwort, die aber nicht sozusagen, wo also der Maschine das Verständnis fehlt für das, was jetzt wirklich da gefragt wurde natürlich, und auch das Verständnis dafür, was gibt es jetzt da als Output, ja. Und das ist ist eine Antwort auf Ähnlichkeitsbasis, wenn man so will. Bei ChatGPT oder OpenAI ist das auf, ich weiß nicht wie viel Billionen Parametern aus dem gesamten Netz entstanden. Das heißt also, da ist eben alles drin, was man so im Netz findet, ne? Also auch, wie du vorhin sagtest, netdoktor.de und Dr. Gumpert und so weiter. Das ist Teil der Basis, auf die sich dann so ein ChatGPT beruft, sozusagen, ja. Bis hin dazu, dass es irgendwie Dinge erfindet, ja. Wissen wir ja auch, ne? Mhm. Diese bekannten Halluzinationen sozusagen, wo man nach den Quellen fragt und dann denkt sich das irgendwas aus, ja. Und das sieht aus wie ein Paper, ja, gibt's aber nicht.
Nur das könnte natürlich noch, also ich denke schon, dass das in Zukunft irgendwie noch besser wird, wenn man jetzt nochmal 10 Jahre in die Zukunft schaut. Klar sind wir jetzt an diesem Punkt noch nicht, aber wir haben ja gesehen, was in 10 Jahren sonst so geht.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit da ist ja sehr hoch, mhm, ne? Also das auf jeden Fall. Und das ist auch denkbar, dass sich das so dass sich Modelle auf Medizin mehr und mehr spezialisieren, ja, mhm, und also auf und das ist das, was ich meinte, also wenn ich jetzt sozusagen gibt ja verschiedene Large Language Models, nicht nur von OpenAI, sondern, mhm, auch andere, wenn ich die sozusagen zusätzlich trainiere mit einer Wissensdatenbank wie unserer oder einer anderen oder irgendwie sowas, ja, dann kann ich natürlich sagen, die Informationen, die es ausgibt, werden verlässlicher dadurch, mhm, ja, weil die Datenbasis sich verändert hat irgendwie. Und dann kommt man dem, glaube ich, schon näher, ja, dass man sagt irgendwie, aha, da kommen interessante Ergebnisse raus und damit kann ich irgendwie auch was anfangen. Und dann wird es letztlich wie eine Art Interface oder Schnittstelle zu medizinischem Wissen und ich weiß sozusagen, welches medizinische Wissen drin ist, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, interessant. Sowas schauen wir uns selber auch an. Damit arbeiten wir auch. Aber am Ende ist es für uns immer natürlich unerlässlich, dass Informationen von einem Arzt gesehen wird. Ja. Und ja, vielleicht, wie gesagt, kann man dadurch manche Schritte irgendwie ein Stück weit effizienter machen. Aber je nachdem, wo wir uns befinden in all dem, was sozusagen Ambos macht, also würden wir das nicht ungesehen sozusagen durchschieben. Ja.
Und das, was du vorhin auch erzählt hast, ist natürlich, also selbstverständlich muss das jemand gesehen haben, aber die andere Leistung ist ja das Aufbereiten dieser Informationen und zumindest so wie man jetzt künstliche Intelligenz nutzen kann, habe ich das Gefühl, es klingt alles nochmal extra gestelzt, als es vorher schon klang. Und das fand ich auch einen total wichtigen Punkt, sich genau zu überlegen, und das wird vielleicht auch in Zukunft nur ein Mensch machen können, ist dieses Wissen so anwendbar für die Praxis? Bringt es wirklich diesen Mehrwert des Rückenfreihaltens, oder generiere ich damit einfach noch mehr leere Worte?
Ja, es ist ja auch so, ich meine, wie gesagt, wir haben über 100 Leute in der Redaktion, die sind ja nicht, das sind ja sozusagen keine reinen Theoretiker, ne? Also das sind keine Wissensroboter oder so, und wir nehmen die nur für ihr Wissen, sondern da sind eben Leute, die waren vorher leitender Oberarzt irgendwo, die 20, 25 Jahre klinische Erfahrung haben, die sie dann auch einfließen lassen in diesem Prozess, in das sozusagen, was ist denn jetzt wichtig und was muss ich dabei beachten, ne? Das ist dann auch nicht mehr zwangsläufig sozusagen nur Leitlinienableitung, sondern dann eben auch tatsächlich, wie du sagst, so, wie kann ich das denn übersetzen in der Praxis? Wie mache ich das denn jetzt wirklich? Ja, da weiß ich nicht, ob das so schnell der Teil auch irgendwie zu ersetzen ist.
Sich verändern kann, ja. Ich meine, das ist ja eine ganz schöne Power, die man damit auch hat als Informationsportal, fast eine Art Informationshoheit, würde ich sagen. Was macht dieser Gedanke mit dir oder vielleicht auch mit euch als Lerngruppe damals, als ihr so neu angefangen habt, als die Gründer von Amboss, wenn man weiß, so viele Leute nutzen das, lesen die Artikel, verlassen sich da drauf? Macht das auch manchmal Angst oder Druck?
Also ja, wir haben wirklich eine hohe Reichweite, ne? Es ist im Prinzip jeder Studierende in Deutschland und knapp ein Drittel der deutschen Ärzteschaft plus alle die, die wir nicht zählen, die auf Amboss stoßen durch Google-Suche. Ja,
ja, stimmt.
Das sind schon, das ist natürlich irgendwie auf den deutschsprachigen Raum ein sehr großer Impact. Und das ist ja, wenn man so will, ist das ja auch unsere Absicht, ja?
Natürlich, ja.
Also wir wollen sozusagen diesen Impact haben, um eben das Wissen an den Mann zu bringen und damit weiterzubringen. Natürlich ist das auch eine Verantwortung, ja klar. Mm. Das ist eine sehr schwerwiegende Verantwortung für uns. Aber wenn ich mir anschaue, was wir an Leuten haben, was wir an Prozessen haben, wie wir vorgehen, um dieses Wissen abzubilden, dann stimmt mich das sehr, sehr zuversichtlich für das, was wir da anbieten, ja. Und das sind Leute und Prozesse und auch Qualitätssicherungsprozesse, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass jede andere Informationsquelle das in diesem Maße genauso abbildet, wie wir das tun, ja. Das schließt natürlich nicht aus, dass theoretisch auch mal irgendwie irgendwas ungenau sein kann oder sowas. Aber wir sind ja eben gerade nicht ein Buch, wo dann sowas drinsteht.
Und dann für immer gedruckt ist.
Man das dann erstmal 5 Jahre lang nicht mehr verändern kann oder noch so ein Erratum da reinkleben muss oder irgendwie sowas.
Ja.
Sondern das kann bei uns am nächsten Tag geändert werden. Ja?
Ja.
Und wir haben, das ist eben ein lebendiges Informationsportal. Ja. Jeder rote Handbrief kann am nächsten Tag sozusagen aktualisiert in den Inhalten stehen. Und was wir sehen, bei uns kann man ja an jeder Stelle Feedback hinterlassen und auch das wird immer gescreent, das landet sofort in der Redaktion, wird angeschaut, ja. Da, wo sich Feedback häuft, da sind wir natürlich besonders aufmerksam. Es erreicht uns viel Feedback, in meinem Buch steht aber das und das, ja, wo man dann halt sagen muss, ja, stimmt, aber das ist halt dein Buch, ja. Und das ist halt leider nicht so aktuell, wie andere digitale Informationsquellen sein können, ja.
Mhm.
Und insofern denke ich, also in dem Vergleich, da müssen wir uns nicht scheuen. Ich glaube, das ist allem nach, was ich gesehen habe, ohne uns jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, ist das die höchste Informationsqualität, die man finden kann. Ja.
Ja. Und ich glaube auch genau deshalb, weil es so schnell veränderbar ist und also ich glaube, Community-based ist nochmal nicht das richtige Wort, aber es sitzen einfach sehr viele Menschen dahinter, die die Expertise haben und das so schnell anpassen können. Ich glaube, genau deshalb können sich auch so viele junge Menschen darauf verlassen, weil man viel mehr an solche Konzepte auch gewöhnt ist. Also das hat vielleicht mal angefangen mit Wikipedia. Da sitzen auch ganz viele Leute dahinter. Und ja, ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum es auch ein gutes Gefühl macht, sich darauf verlassen zu können.
Ja.
Du hast vorhin noch von Verantwortung gesprochen. Das fand ich auch nochmal ein gutes Stichwort. Mir ist in den letzten Jahren nämlich auch aufgefallen, natürlich erlebt man so ein bisschen mit, wie sich dieses Programm auch verändert als Nutzerin und mir ist aufgefallen, dass ihr nach und nach auch auf die Darstellung unterschiedlichster Menschen geachtet habt und das immer mehr habt mit einfließen lassen. Für mich ist die große Frage, die habe ich mir auch schon häufig im Studium gestellt und im Studium in der Lehre wurde es auf jeden Fall nicht geschafft. Wie geht es, dass wir medizinischen Informationen diese Diversität zukommen lassen, die sie auch braucht und dann eben nicht nur mit europäischen weißen Augen auf Krankheit schauen?
Ja, finde ich eine total gute Frage auch. Ich glaube, das ist letztlich, so wie wir das erleben, ist es natürlich ein vielschichtiges Thema. Ja? Mhm. Also es gibt, wie du sagst, die Abbildungen. Ja? Wir haben seit, ich weiß nicht genau, seit wann, ich meine, wir haben ein professionelles medizinisches Illustrationsteam, ja, die ich meine tatsächlich, dass die so relativ von Anfang an gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich sowohl anatomische Verhältnisse als auch pathologische Verhältnisse auf allen Hauttypen, auf allen Konstitutionstypen zeigen. Der Kranke darf nicht immer nur so aussehen, sondern er muss auch mal anders aussehen dürfen. Mhm. Das ist sozusagen Diversität an sich in der Darstellung. Auch kein ganz einfaches Thema. Es ist natürlich auch klar, ne, wenn wir uns jetzt sozusagen Hautbefunde anschauen, dann sehen die auf unterschiedlichen Hauttypen einfach auch unterschiedlich aus, ja, oder sind teilweise total schwer zu erkennen, vielleicht, ja.
Ja.
Aber es geht ja noch darüber hinaus, ja, dass also auch ein großer Teil der wissenschaftlichen Erkenntnisse häufig nur aus einer gewissen Population stammt, ja. Und sich in anderen Ethnizitäten die Krankheiten auch anders darstellen können oder auch einfach im anderen Geschlecht, ja, so, soweit ich weiß, basiert auch einfach ein großer Teil medizinischer Erkenntnisse vor allem auf irgendwie dem weißen Mann, ja?
Ja,
weil der eben nun mal in solchen Studien inkludiert ist und weil daher die Studien kommen.
Ich wollte dich gerade fragen, ob ihr da nicht auch irgendwann an Grenzen stoßt, weil wenn man selber das Selbstverständnis hat, Informationen divers darzustellen, aber dann ja trotzdem nur auf die Studienergebnisse zugreifen kann, die eben so und so arbeiten.
Ja, natürlich. Also wir stoßen natürlich an die Grenzen dessen, was eben durch die Forschung schon bekannt ist. Mhm. Ja, und natürlich können wir hier und da auf die Erfahrungen unserer Ärzte zurückgreifen, die im klinischen Alltag dann irgendwie auch schon andere Dinge gesehen haben. Es gibt auf jeden Fall meiner Wahrnehmung nach mehr Bewusstsein dafür im angloamerikanischen Raum. Ja,
mhm.
Da kommt auf jeden Fall mehr daher und auch zunehmend mehr Studienerkenntnisse sozusagen mit solchen Hintergründen. Da sind wir, glaube ich, einfach auch aufgrund der Populationszusammensetzung vielleicht in Deutschland noch nicht so weit wie in den USA oder sowas. Mhm. Ja, das sieht man auf jeden Fall als Trend. Und je mehr natürlich Amboss irgendwie auch sozusagen einen globalen Anspruch hat und global genutzt wird, umso mehr wollen wir das abbilden, umso mehr kommt das in die Plattformen, umso mehr kann man tatsächlich auch über Geografien hinweg Vergleiche anstellen, mhm. ja, und schauen sozusagen, was sich verändert. Und was unterschiedlich ist. Aber ja, das ist ein Prozess, das ist ein vielschichtiger Prozess und wir haben den auf jeden Fall für uns begonnen, aber den können wir auch nicht ganz alleine leisten, ja. Aber wir versuchen den natürlich irgendwie abzubilden, ne?
Und würdest du sagen, das war von Anfang an auch ein Punkt oder ist euch das irgendwie später bewusster geworden? Wo kommt diese Motivation her? War das auch für euch ein Prozess oder?
Ja, das wäre schön, wenn wir alles im Vorfeld gewusst hätten, was wir so machen können und wollen und so. Aber natürlich sind viele Dinge bei uns ein Prozess, ja, mhm. natürlich. Ein Bewusstwerdungsprozess, dann Entstehungsprozess, irgendwie auch ein Übersetzungsprozess. Das gilt für dieses Thema, das gilt für andere Themen auch, ja. Wir haben genauso, fließen immer mehr Informationen zu Planetary Health im Gesundheitssystem sozusagen, mhm. Auch in die Plattform ein, ja. Das sind irgendwie ja auch wichtige Gedanken, die das ist, glaube ich, auch so ja ein Wandel des Zeitgeistes. Ja, in manchen Dingen sind wir vielleicht der Zeit auch voraus. In manchen Dingen, die haben sich damals so, sage ich mal, aus deutscher Studierendenperspektive nicht sofort aufgedrängt oder so. Ja.
Ja?
Und die kommen natürlich dadurch, dass wir dann viel mehr Perspektiven aufnehmen, ja, in das, was wir so machen. Mhm. Und diese Vielfältigkeit der Perspektiven, die ist eben natürlich total bereichernd, ja, für die Gesamtplattform.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr auch, als ihr angefangen habt, wieder in anderen Länder und euer Produkt anzubieten, dass ihr einfach anderes Feedback bekommen habt aus anderen Ländern, oder?
Ja, klar. Also prinzipiell meistens erstmal positives Feedback. Ja. Wir sind die ganze Internationalisierung angegangen, weil wir gesehen haben, dass Leute aus aller Herren Länder ja das deutsche Amboss nutzen und sich per Google Translate in ihre Heimatsprache übersetzen, ja, in Schwedisch und keine Ahnung was. Aber ja, klar, es gibt auch sagen andere Einflüsse, andere Blickwinkel auf Inhalte. Mhm. Es ist ja auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, nicht überall in der Welt möglich, nach deutschen oder US-Standards zu handeln, ja. Das wissen wir ja auch, ne? Das ist ja sozusagen, also das eine ist es, denke ich, erstmal diese Standards aufzuzeigen, und das ist ein Teil der Rechnung. Aber es gibt natürlich auch den, was mache ich denn jetzt daraus, wenn ich hier, keine Ahnung, in Tansania stehe und nicht diese Mittel zur Verfügung habe, ja.
Das ist ein total wichtiger Punkt. Das habe ich mir nämlich vorhin gedacht bei der Anwendbarkeit der Informationen. So wie die Praxis aussieht, das kann man nicht von Deutschland, das kann man nicht mal nach Schweden vergleichen. Geschweige denn, also ich kenne das Gesundheitssystem in Mexiko ganz gut, und wenn ich mir da überlege, was da anwendbar ist, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem deutschen System. Habt ihr da schon Gedanken, wie ihr das angehen könnt? Also so als Beispiel, in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, gibt es als einziges Antibiotikum zu dieser Zeit Amoxicillina. Und dann brauche ich halt nicht irgendwie die Abwägung zu machen, welches ich jetzt nehme.
Ja.
Und diese Informationen, diese Anwendbarkeit der Informationen ist eine ganz andere.
Ja, also ja,
schwieriger Punkt. Ne?
Vollkommen richtig. Ja. Das ist natürlich total schwierig, ne? Ich glaube, erstmal können wir vor allem sozusagen diesen Teil der Gleichung erfüllen, wo wir sagen, okay, wäre jetzt das, was sozusagen der Standard wäre. Der lokale Standard dessen, was irgendwie möglich ist, der kann natürlich davon abweichen. Ich glaube, es ist trotzdem gut zu wissen, sozusagen zu verstehen, was wir jetzt hier tun. Ne? Aber klar, wenn ich jetzt nur ein Antibiotikum habe, keine Reserveantibiotika oder irgendwie sowas, dann ist natürlich ein Teil der Umsetzung ist natürlich stark erschwert, werden wir nicht auf lokaler Ebene für alle lösen können. Mhm. Ja, das ist selbst in Deutschland sozusagen, sind die Standards selbst wenn man sich auf die gleiche Leitlinie bezieht, sind die Standards in den Krankenhäusern unterschiedlich.
Stimmt,
von
ja.
Den Medikamenten, die zur Verfügung stehen, den Antibiotikaresistenzen, die es lokal gibt und so. Und das ist, denke ich, etwas, wo man sozusagen, glaube ich, perspektivisch mehr und mehr mit einer Art auch so SOPs arbeiten muss, die dann aber aus dem lokalen Raum irgendwie kommen. Ne? Also wo man sagt so, hey, diesen Teil der Informationen, den muss dann entweder das Krankenhaus oder auch das Land oder wie auch immer selber leisten können, diese Übersetzungsleistung, weil das sprengt natürlich den Rahmen dessen, was wir irgendwie sinnvoll leisten können,
ja,
und dann auch aktuell halten können. Ne? Aber das ist durchaus etwas, was wir sehen, und ich glaube, also wenn man so will, ist ja Amboss ein Netzwerk, ja, aus ich glaube fast 3 Millionen Medizinern, die auf dieser Plattform unterwegs sind, ja, die alle auf diesen Content zugreifen und mit uns interagieren, ja, und wo man sich überlegen kann, wie lenkt man vielleicht diese Interaktion noch in andere Bahnen, ja, die vielleicht so einen Community-Aspekt oder etwas in der Art haben, ja. Mhm.
Ich würde gerne so zum Ende unseres Interviews nochmal einmal vielleicht ein größeres Bild zeichnen. Wir haben jetzt viel über Innovationen und Glaubwürdigkeit von Informationen gesprochen und auch Diversität, Verantwortung. Was würdest du sagen, wenn man das alles mitdenkt, verbessern kann, was zeichnet in Zukunft Ärzte und Ärztinnen aus, oder was zeichnet die Ärztinnen der Zukunft aus?
Ja, mein und unser Bild von Ärzten in der Zukunft ist, glaube ich, wie vorhin schon so teilweise angedeutet, etwas ein Bild, was weniger sozusagen dieser Halbgott in Weiß mhm. ist, ja, der so von oben herab mit dem Patienten irgendwie redet und der Patient nicht so richtig weiß, woran er ist eigentlich. Das ist ja auch schon etwas, was sich im Wandel befindet, ja, aber das sozusagen weiter zu unterstützen. Und hin zu einem Modell, denke ich, wo man sagt, ich werde als Arzt mehr und mehr irgendwie wie so eine Art, zu so einer Art Gesundheitsmanager für den Patienten, ja. Also ich begleite den Patienten auf diesem Weg, der ja nicht einfach ist. Ich bin irgendwie Fachmann auf der einen Seite, aber ich bin auch sozusagen Ansprechpartner und Betreuer auf diesem Weg, der dem Patienten dabei hilft, die verschiedenen Optionen zu verstehen, die bestmögliche in Anbetracht der aller möglichen Faktoren irgendwie auszuwählen, gemeinsam mit dem Patienten, was weiß ich, die Daten zu erklären, die Laborwerte zu erklären, die Bilder zu erklären und dann zu sagen, so, und jetzt können wir irgendwie das machen. Passt das? Gehst du da mit sozusagen? Und auch nicht nur in der einzelnen Erkrankung sozusagen zu begleiten, sondern im Prinzip eigentlich so im mehr und mehr auch im Lebensweg oder im Weg durch dieses Gesundheitssystem zu begleiten. Ne? Wenn wir uns auch überlegen, dass natürlich eigentlich, also wir beschäftigen uns vor allem mit Kranken und das ist ja auch gut, ja, also weil die sind nun mal krank und brauchen irgendwie Linderung, aber gibt es nicht auch eine Möglichkeit, wie wir uns mehr mit gesunden Menschen beschäftigen, ja, und vielleicht da ansetzen, dass wir gar nicht erst hinkommen zur Krankheit, ja. Und da muss ich, glaube ich, so ein bisschen was im sowohl im Mindset so der Krankenhäuser, der Ärzte und so weiter tun, muss ich sicherlich auch einiges zu tun in der Incentivierung dieses Systems, ja, was wofür wird bezahlt und wofür nicht und so weiter, ja. Also ich glaube, da spielen wir einen Teil so als Werkzeug in diesem Bereich, weil wir dem Arzt, wie du sagst, ne, diese Rückendeckung geben können, mit der er sich dann vielleicht nicht mehr in der gleichen Intensität beschäftigen muss, wo es natürlich total wichtig ist, dass alle Grundlagen beherrscht werden, dass es ein Grundverständnis gibt davon, wie der Körper funktioniert, was bei Krankheiten passiert und so weiter. Mhm. Aber eben diese ganzen Fakten, sowohl im Studium als dann vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr in der Intensität immer präsent sein müssen im Kopf des Arztes und dafür dann aber vielleicht Raum für was anderes geschaffen werden kann, wo es um menschlichen Umgang miteinander geht, wo es um Kommunikation miteinander geht, wo es um irgendwie, wie nehme ich den Patienten jetzt richtig mit, ja, dass wir, weil einfach nur die Fakten hinknallen, führt wahrscheinlich nicht dazu, dass das dann so umgesetzt wird, ja. Ja, das ist natürlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, wenn man sich manche Krankheitsbilder auch anschaut. Natürlich wird es immer irgendwie akute Krankheiten geben und so weiter und es wird nicht alles in diese Richtung gehen. Aber ich glaube, dass das Bild des Arztes in der Zukunft für uns ist jemand, der sich mit Hilfe von Technologie tatsächlich immer mehr doch wieder dem Menschen widmen kann und somit sozusagen durch Digitalisierung oder so, wenn man so will, Medizin insgesamt menschlicher wird, ja.
Ich wollte eigentlich noch fragen, wenn du mal träumen könntest, was wäre deine Utopie für die Medizin der Zukunft? War das schon die Antwort darauf oder gibt es noch was hinzuzufügen?
Ja, das ist auf jeden Fall, wäre ein großer Teil, ja, dieser vielleicht Utopie. Ja. Ich glaube, es gibt Unterteile davon, die ich vielleicht noch hinzufügen würde. Ich glaube, es gibt, meiner Meinung nach macht es keinen Sinn und ich habe keine Antwort darauf, wie man dieses Ergebnis besser herbeiführen kann. Mhm. Aber es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, dass sozusagen wir Gesundheit als ein Wirtschaftssystem verstehen, in dem es sozusagen um Produktivität geht, ja, und um Gewinne geht. Und die Gesundheit unserer Bevölkerung sozusagen, das ist ein Gut, was sich nicht durch schneller, weiter und so stark beeinflussen lässt. Das ist in meinem Gefühl fällt Gesundheit und Gesundheitsversorgung in einen Bereich, der ist eher so, funktioniert eher so wie Bildung, Ausbildung und auch vielleicht ein Stück weit wie Kunst, wenn man so will, ja. Auch, keine Ahnung, ein Streichquartett spielt ja ein Lied von, oder ein Lied, also ein Stück von 1700 oder so, jetzt heute auch nicht dreimal so schnell, ja, ja. Und es sind auch nicht nur zwei Geiger, sondern es sind immer noch vier. Also, manche Dinge brauchen einfach Zeit, ja, also auch ja, Unterricht, Ausbildung Zeit. Unserer Kinder, Betreuung unserer Kinder, das braucht Zeit, ja. Es gibt leider irgendwie eine starke Diskrepanz zwischen sozial wichtigen Berufen und dem, was sozusagen die Möglichkeiten für diese Menschen sind, ja. Also da das ist eben nicht so einfach zu lösen, glaube ich.
Dafür darf es ja auch erstmal Träumen sein und Utopie.
Ja, genau. Das ist ja die Utopie. Ja, genau.
Und diese Utopie teilen wir vom Heile Welt Podcast auch auf jeden Fall.
Ja.
Das wäre auch Teil unserer heileren Welt. Ja, lieber Siebert, vielen lieben Dank für dieses super interessante Interview.
Danke dir.
Hast du noch Abschlussworte, die du gern hinzufügen möchtest? Oder glaubst du, wir haben ein rundes Bild geschaffen?
Ich glaube, wir haben schon ein rundes Bild geschaffen. Wenn ich noch eine Sache sagen würde, dürfte, dann wäre es die, dass ich glaube, es gibt so viele Probleme in diesem Gesundheitssystem, dass ich nur dazu ermutigen kann, jeden, der so ein Problem identifiziert, vielleicht auch mal zu schauen, ob man dieses Problem irgendwie lösen kann, ob es dafür einen Weg gibt, ja, vielleicht auch manche der sehr ausgetretenen Wege in diesem Gesundheitssystem verlässt für einen unberechenbaren, anderen, neuen Weg, dann kann ich dazu nur ermuntern.
Empowern. Richtig schön. Ja. Vielen Dank für diese Abschlussworte und vielen lieben Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Das war Heile Welt, der Podcast über positive Zukunftsvisionen in der Medizin. Lieben Dank an euch fürs Zuhören. Wenn wir euch heute ein bisschen inspirieren konnten, freuen wir uns über eure finanzielle Unterstützung auf unserer Website oder über eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Abonniert auch gerne unseren Newsletter oder folgt uns auf Instagram, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. In diesem Sinne, bleibt gesund, neugierig und optimistisch. Bis ganz bald.